Wir sind sehr vom Glück begünstigt, heute gemeinsam das Mir ist bewusst, dass wir viele Devotees oder viele Wir lesen heute Morgen einen Text aus dem zweiten Kanto des Srimad Bhagavatams. Text, also Kapitel, wenn man alt wird, dann braucht man so eine Lesebrille. Kapitel 3 ist es, glaube ich. Ja, könnt ihr mir den Text bitte? 12. Gut, dass ich den hier finde.
Dritter Kanto, zweites Kapitel.
Okay. Gut. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bitte wiederholt nach mir. Jan, das ist dort auf der Tafel. Martya, Lilo Paikam, Svayoga, Maya, Balam, Dashayata, Grihitam, Vismapanam, Svasya, Cha, So Bhagadehe. Ich möchte noch etwas zu meinen jüngsten Zuhörern sagen, die ich wahrscheinlich noch nicht geistig erreichen kann. Also die ganzen kleinen Babys. Wir sind sehr stolz, wir haben es endlich dieses Jahr geschafft, ein Kinderbegleitprogramm zu machen für die stillenden Mütter mit Kleinkindern. Ist in der Bibliothek, also eine Treppe in diesem Haus nach oben, einen Lautsprecher angebracht, sodass sie die Vorlesung auf diese Weise mitbekommen können. Und wir haben dann parallel in der Töpferei, was für die, ich kenne nur das Wort, die kleinen Steppkes, also die kleinen Kinder so in dieser Größe und aufwärts, wo die mit Ton rumschmieren, also rummodellieren können, Entschuldigung. Und wenn ihr also seht, das gerade in Vorlesungen, wo wir versuchen, eine konzentrierte Haltung oder konzentrierte Atmosphäre zu erzeugen, die Kinder sich anfangen, unwohl zu fühlen und rastlos werden, dann möchte ich euch bitten, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu nehmen, dass ich die war anscheinend genau die richtige Information, die noch nötig war. Halb wohl. Die hat gerade mit Ohrhörern mitgehört, oder? Gut. Also ich hoffe, dass diese Stellen dann auch besetzt sind. Also wir Heil Krishnas sind nicht immer so super organisiert, aber das sollte also dieses Mal laufen. Wir haben viele liebevolle Hinweise bekommen, dass das wichtig auf einem Festival ist, und wir haben es endlich auch verstanden. Also dass wir alternativ Foren schaffen für unsere jüngsten Zuhörer. Gut, wir kommen jetzt zur Übersetzung des Textes. Übersetzung. Der Herr erschien durch seine innere Kraft Yoga Maya in der vergänglichen Welt. Er kam in seiner ewigen Gestalt, die für seine Spiele gerade geeignet ist. Diese Spiele erschienen jedem wundervoll, selbst denen, die auf ihren eigenen Reichtum stolz waren, einschließlich des Herrn selbst in seiner Gestalt als der Herr von Vaikuntha. Somit ist Krishnas transzendentaler Körper das Schmuckstück aller Schmuckstücke. Erläuterung. wie von den vedischen Hymnen bestätigt wird, ist die Persönlichkeit Gottes vortrefflicher als alle anderen Lebewesen in all den Universen in der materiellen Welt. Er ist das Oberhaupt aller Lebewesen. Niemand kann ihn übertreffen oder kommt ihm gleich an Reichtum, Stärke, Ruhm, Schönheit, Wissen oder Entsagung. Als sich Sri Krishna in unserem Universum aufhielt, hielten ihn viele für einen Menschen, denn er erschien in einer Weise, die für seine Spiele in der vergänglichen Welt gerade geeignet war. Er erschien in der menschlichen Gesellschaft, nicht in seiner Vaikuntha-Form mit vier Händen, denn dies wäre für seine Spiele nicht geeignet gewesen. Doch obwohl er wie ein Mensch aussah, war und ist ihm niemand in irgendeiner Hinsicht in einem der sechs verschiedenen Füllen ebenbürtig. Jeder in dieser Welt ist auf seinen Reichtum mehr oder weniger stolz. Doch als sich Sri Krishna in der menschlichen Gesellschaft aufhielt, übertraf er alle seine Zeitgenossen im Universum. Wenn die Spiele des Herrn dem menschlichen Auge sichtbar sind, nennt man sie Prakata. Und wenn sie nicht sichtbar sind, werden sie als Aprakat bezeichnet. Im Grunde kennen die Spiele des Herrn kein Ende. Ebenso wie die Sonne niemals den Himmel verlässt. Die Sonne folgt stets ihrer Bahn am Himmel, doch manchmal ist sie unseren begrenzten Augen sichtbar. Und ein anderes Mal entschwindet sie unserer Sicht. In ähnlicher Weise finden die Spiele des Herrn ständig in irgendeinem der Universen statt. Als Sri Krishna daher aus dem transzendentalen Reich Dwaraka fortging, verschwand er nur aus den Augen der dort lebenden Menschen, der Menschen auf der Erde. Man sollte nicht zu dem falschen Verständnis gelangen, sein transzendentaler Körper, der für die Spiele in der vergänglichen Welt genau geeignet ist, sei seinen verschiedenen Erweiterungen auf den Vaikuntha-Planeten in irgendeiner Weise untergeordnet. Sein in der materiellen Welt manifestierter Körper ist transzendental und noch vortrefflicher als alle anderen, in dem Sinne, dass seine Spiele in der vergänglichen Welt seine Barmherzigkeit auf den Vaikuntha-Lokas übertreffen. Auf den Vaikuntha-Lokas zeigt der Herr seine Barmherzigkeit gegenüber dem befreiten oder Nitya-Mukta-Lebewesen, doch in seinen Spielen in der vergänglichen Welt ist er selbst den gefallensten Seelen, den Nitya-Badas oder den ewig Bedingten, barmherzig. Die sechs erhabenen Füllen, die er in der vergänglichen Welt mit Hilfe seiner inneren Energie Yogamaya entfaltet, sind selbst auf den Vaikuntha-Lokas eine Seltenheit. Alle seine Spiele wurden nicht von der materiellen Energie, sondern von seiner spirituellen Energie manifestiert. Die Vorzüglichkeit seines Rasa-Lila in Vrindavan und seines Haushälterlebens mit 16.008 Frauen in 16.008 Palästen versetzte selbst Narayan auf Vaikuntha in Erstaunen, ganz zu schweigen von anderen Lebewesen hier in der vergänglichen Welt. Seine Spiele sind selbst für andere Inkarnationen des Herrn wie Sri Rama, Narasimha und Varaha wundervoll. Sein Reichtum war so unbeschreiblich, dass sogar der Herr von Vaikuntha, der von Sri Krishna nicht verschieden ist, seine Spiele bewunderte. Hier ein bisschen arrangieren. Wunderbar. Also bevor ich jetzt anfange, möchte ich sagen, ich bin wahnsinnig aufgeregt, aber diesmal nicht vor Lampenfieber. Das ist etwas, was einigermaßen verschwindet, wenn man so oft Vorlesungen gibt, aber vor Freude, ist ganz unbekannt, so vor Freude so aufgeregt zu sein in dieser dunklen Welt. Also ich bin so froh, weil wir heute also den besten Tag im Jahr haben. Ach, ist das schön, das kribbelt so richtig. Ja. Eine kleine. Okay, hier ist die Notiz. Aha. Gut. Ramante Yogi, genau, sag schon. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pishtaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Sami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavadi Paskacharya Sadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Garada Siva Sadigo Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bitte wiederholt. Hey Krishna Karuna Sindhu.
Hey Krishna Karuna Sindhu.
Dinabandhu Jagatpate. Gopesha Gopika Kanta. Radha Kanta Namostute. Hey Krishna. Ozean der Barmherzigkeit. O Retter der Gefallenen, wie wir das sind. Ha? Du bist ja der Geliebte der Gopis und der Geliebte der von Radharani. Bitte sei auch mir barmherzig. Ein sehr schönes Gebet. Dies ist der Tag, wo Krishna aus der ewigen spirituellen Welt in diese materielle Welt hineingekommen ist. Und wie Srila Prabhupada uns in der Erläuterung von dem Text darauf hinweist, ist dieses Erscheinen Krishnas in der Welt nicht eine einmalige historische Begebenheit. Krishnas Erscheinen findet immer statt, ist eine ewige Angelegenheit. Ein Beispiel, was Srila Prabhupada uns gibt, ist das Beispiel der Sonne, die immer aufgeht. Also jetzt ist die, ich weiß nicht, wo hier, wann hier heute der Sonnenaufgang war. Ich schätze mal so 5.30 Uhr, mach mich irren, also nehmen wir das mal an. Die Sonne geht also um 5.30 Uhr hier in diesem Teil der Welt auf, aber sie wird einen anderen Teil der Welt auch aufgehen. Ein bisschen später, vielleicht eine Minute nach 5.30 Uhr, haben die ihr 5.30 Uhr. Dann an einem anderen Teil der Welt geht sie dann wieder wieder auf. Und so ist das Aufgehen der Sonne irgendwo auf diesem Planeten Erde immer sichtbar. Rund um die Uhr, wenn ihr so wollt. So ist auch Krishnas Erscheinen immer eine Tatsache, ist eine ewige Sache. Spirituelle Dinge können wir nicht in das enge Zeitkorsett sperren, was uns hier in der materiellen Welt begleitet. Also sie haben keinen Anfang und kein Ende, die spirituellen Wirklichkeiten. Und so ist Krishnas Erscheinen etwas, was in den Bereich der Ewigkeit hineinkommt. Erscheint immer. Das kann uns natürlich ein sehr schönes spirituelles Prinzip vermitteln, dies immer während der Erscheinen Krishnas. Krishna kann auch in unserem Leben immer wieder erscheinen, wenn wir uns spirituell darauf einstellen. Und dieses Festival Jamashtami dient diesen beiden Zielen. Das erste ist, dass wir uns an Krishnas Erscheinen, auf Krishnas Erscheinen konzentrieren in dieser Welt und darüber hören. Das werden wir heute Nachmittag tun. Wie Krishna genau erschienen ist, werden wir besprechen. Das zweite ist jedoch, dass wir uns innerlich einstellen, besonders an diesem Tage, Krishna in unserem Leben aufs Neue erscheinen zu lassen. Eine Erneuerung in unserem spirituellen Leben in gewisser Weise nachzuvollziehen. Das, diesen beiden Zielen dient unser Jamashtami-Festival. Es ist also ein Festival, was in die Breite und in den Punkt hineingeht. In die Breite ist, wir wollen verstehen, wie Krishna erschienen ist. Wir wollen ein philosophisches Verständnis von Krishna gewinnen. Wir wollen das feiern mit allen zusammen. Aber auch punktuell wollen wir dieses Phänomen auf unser Leben richten, in unser Herz am besten, sodass es bei uns etwas auslöst. Spirituelles Leben darf nicht nur ein objektiver Zuschauersport sein. Es muss immer etwas sehr Subjektives werden, was uns selber betrifft und uns selber im Herzen zur inneren Wandlung verhilft. Krishna erklärt ein bisschen mehr über sein Erscheinen als in diesem Text in der Bhagavad Gita in seinen eigenen Worten. Es ist fast, als würde er ein Interview geben und in diesem Interview verkünden, wie er erscheint, was seine Gedanken dabei sind. Es ist ein bekannter Schloka, den wir immer rezitieren, aber vielleicht wollt ihr ihn auch mit mir chanten. Ajopi sanavyayatma bhutanam ishvaropi san pakitim swamadishtaya sambhavamyatma mayaya. Wunderschön, nicht? So. Krishna sagt, obwohl ich ungeboren bin, also er hat gar keinen Geburtstag, obwohl ich ungeboren bin und mein transzendentaler Körper niemals vergeht, und obwohl ich der Herr aller Lebewesen bin, erscheine ich in jedem Zeitalter in meiner ursprünglichen transzendentalen Form. Da macht man sagen, ja, warum erscheinst du? Was ist dein Ziel bei der ganzen Angelegenheit? Was denkst du dir dabei? Einfach nur so, hast du einen Zweck? Und Krishna spricht darüber dann im nächsten Vers. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuttanam adharmasya tadatmanam shijamyaham. Wann immer und wo auch immer das religiöse Leben verfällt, o Nachkomme Bharatas, und Irreligiosität überhand nimmt, zu der Zeit erscheine ich. Und sagte, was er tun will in diesem Erscheinen. Er möchte den frommen, Sadhunam ist das Wort in Sanskrit, den, die sich um das letztendliche Ziel des Lebens Gedanken machen, Ermutigung geben, er möchte sie retten, und er erscheint zur Vinashaya, zur Vernichtung der Gottlosen. Das ist eines der Lieblingsschluckers von Nina Hagen. Also, wenn immer ich mit ihr auf der Bühne bin, dann sagt sie immer, Adharma Vinashanam, möge das Adharma, das Ungöttliche, vernichtet werden. Das sagt sie vor ihren Auftritten, Hare Krishna. Ja, also um die Sadhus, die spirituellen Menschen zu erretten, und die Gottlosigkeit und die Gottlosen zu vernichten und um die Prinzipien der Religion wieder einzuführen. Krishna ist ein Revoluzzer. Er will die spirituellen Prinzipien einführen. Erscheine ich Zeitalter nach Zeitalter. Hare Krishna. Das sind also die Texte in den heiligen Werken, die darauf hinweisen, dass Krishna erscheint. Lasst uns bitte kurz, darf ich dir das geben, das ist voll hier. Lasst uns kurz darüber reflektieren. Wir können nicht in die spirituelle Welt gehen. Wir können nicht zu Krishna mit diesem materiellen Körper. Es wäre so, als würde man versuchen, mit einem Fahrrad auf den Mond zu fliegen. Es wird nicht gehen. Selbst wenn es ein Mountainbike ist, was höhere Spitzen erreicht. Wir können mit Materie nicht in die spirituelle Natur eindringen. Krishna kann jedoch aus seiner unendlichen Güte von der spirituellen Welt herabkommen und in die materielle Welt kommen und zu uns kommen. Weil wir nicht zu ihm kommen können mit diesen materiellen Möglichkeiten, die uns gegeben sind, kommt Krishna eben zu uns, in unsere Welt hinein und ermutigt somit die Menschen, die im spirituellen Leben Fortschritt machen, die Sadhus, die auf das Satya heißt das spirituelle Ziel, fixiert sind. Und er tut auch durch seine Arrangierung wie den großen Mahabharata-Krieg die Prinzipien der Göttlosigkeit vernichten. Und dann eine Zeit einläuten, die zum spirituellen Fortschritt mehr geeignet ist. Yes. Krishna hat jedoch noch einen anderen Grund. Und diesen Grund, über den möchte ich mich heute ein bisschen, möchte ich ein bisschen ausführen, diesen Grund. Einen ganz persönlichen Grund. Krishna kommt hier in die spirituelle Welt hinein, um uns zu zeigen, was spirituelles Leben ist, was Leben mit Gott ist. Und uns somit eine Anziehung zu geben, die wir unbedingt benötigen, um nicht im materiellen Leben zu versinken. Um nicht überwältigt zu werden von Unwissenheit und Leidenschaft. Diesen zwei sehr machtvollen Prinzipien des materiellen Lebens, die alles spirituelle Leben herunterdrücken, es bedecken und es unmöglich machen. Ihr selber wisst vielleicht, wie stark diese Kräfte in eurem eigenen Leben wirken. Tama sagt man in Sanskrit dazu. Und Raja. Tama heißt diese niederdrückende Energie, die einen Menschen schließlich dazu verdammt, nur noch an sinnliche Dinge, Essen, Schlafen, Sex in den Schweißzonen zu machen und diese ganzen, sich wirklich in der schweren materiellen Energie zu verstricken und Rajas, das was einen antreibt und erhitzt und begierig macht, materielle Errungenschaften zu erlangen und wie eine Peitsche vorantreibt, wie ein Kreisel, der durch eine Peitsche vorangetreibt wird, dieses Ziehen oder Pushen im Herzen, das ist nicht eigentliches Leben. Materielles Leben ist eine Verrenkung. Es ist ist alles schmerzhaft in einer Verrenkung. Wirkliches Leben ist spirituelles Leben. Ein Leben der Seele, ein Leben der Liebe im Herzen. Um uns da anzulocken und ein Paradebeispiel zu geben, wie das spirituelle Leben mit Gott aussieht, erscheint Krishna und führt seine Lilas, seine spirituellen Spiele in dieser Welt aus. Srila Prabhupada hat hierzu etwas Wunderschönes gesagt, was ich euch gerne vorlesen möchte. Krishna zeigt sein Lila, sodass jeder, der den Wunsch hat, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen, sehen kann. So kann man mit mir genießen. Krishna kommt, um zu bitten. Mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, Warum rottest du so vor dich hin? Diejenigen, die Prabhupada jetzt anfangen kennenzulernen. Mein spiritueller Meister hat eine Sprache zum Teil gewählt, die distanzierte akademische Betrachtung mit Spiritualität bei weitem hinter sich gelassen hat und ist in den ganz privaten Gefühlsbereich der Emotion reingegangen. Kennt ihr das, wenn man sein Leben manchmal betrachtet? Oh, dann sagt man nicht, mein Leben geht nach bestimmten sozialkritischen, problematischen Prinzipien dahin, sondern man sagt, warum rotte ich hier so vor mich hin? Das ist etwas, was sehr persönlich ist. Es geht da nicht um sozial-ethische Prinzipien für einen, die ein Soziologe studiert, sondern yes, es geht in den sehr privaten Bereich. Warum rottest du so vor dich hin? Sagt Krishna. Komm nach Hause! Dort wirst du komfortabel sein. Also dort, you will be comfortable. Dort wird es dir angenehm sein. Und dort wirst du zufrieden sein. So, Krishna erscheint und tut uns seine Lilas offenbaren, von denen wir ein bisschen heute hören wollen, so dass wir in der Lage sind, ein Beispiel zu sehen. Etwas, was uns anzieht, was unserem Herzen, Haribol, ein Aufschwung gibt, uns anzieht, einen spirituellen Zug auf uns ausübt. So sollte ein Krishna-Bhakta, der in dieser Welt Krishna-Bhakti praktiziert, immer sehen, dass er sich mit Krishnas persönlichen Aktivitäten und seiner persönlichen Natur, die so sehr anziehend sind, persönlich beschäftigt. Sebastian, du hast etwas vorgenommen, um gegen die Morgenmüdigkeit anzugehen. Schmerzen in den Knien. Ja, ich hab. Könntest du vielleicht das? Du kannst dich. Die gehen nicht. Ist das denn auf? Weil ich weiß, wenn so viele Devotees in einem Raum sind. Gut, ich setze dich sehr gerne dorthin. Ich habe dich deswegen nicht gefragt, sondern um eben Luft zu haben. Sauerstoff ist so wichtig. Wir brauchen Sauerstoff, um zu atmen. So brauchen wir Krishna, um Liebe im Herzen zu verspüren und einfach ein erfülltes Leben zu führen. Wichtiger als Sauerstoff ist für einen Devotee in dieser Welt, Krishnas Nähe zu verspüren in seinem Leben, Krishnas Anwesenheit zu spüren. Und das kann der Devotee tun, wenn er sich mit einer ganz bestimmten Thematik auseinandersetzt, mit Anhaftungen. Jeder gelehrte Mensch weiß inzwischen, dass Anhaftung an das Vergängliche ein Leid für die Seele darstellen. Wenn die gleichen Anhaftungen jedoch, so sagen uns die Heiligen Schriften, auf die Devotees Krishnas gerichtet werden und somit automatisch dann auf Krishna weitergelenkt werden, dann ist das die größte Freude für die Seele. Spirituelles Leben heißt im Grunde seine Anhaftung, sein Versunkensein, das Objekt seiner Ausrichtung zu verändern und wirklich bei Krishna zu sein und sich dann irgendwann in Krishna zu vertiefen und absorbiert zu sein in Krishna. Das heißt, Krishnas transzendale Aktivitäten, mit denen man sich ja beschäftigt als Bhakta, ist wie ein heiliger Pilgerort. Wenn man auf einen Pilgerort hingeht, kann man sofort verspüren, dass einem ums Herz leichter wird und man ja eine spirituelle Ausrichtung bekommt. So ist es auch, wenn man von Krishna persönlich hört. Es ist wie ein Pilgerort. Man kann sofort verspüren, wie die Krishna-Shakti, Krishnas Energie im Herzen wirkt und das Herz zu Krishna hinzieht und auf der anderen Seite einen auch befreit von diesen krampfhaft ziehenden materiellen Wünschen, die man ja schon erkannt hat als schädlich für den eigenen Fortschritt und die eigene Weiterentwicklung im Leben. So sollte ein Devotee wirklich sich Gedanken machen, wie seine Anziehung an Krishna vergrößert wird. Ich möchte euch hier etwas offenbaren aus meiner Privatpraxis. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, als Sannyasi reist man um die Weltgeschichte und mein Tag sieht so aus, dass ich morgens mich mit eigenen spirituellen Tätigkeiten beschäftige, meinem eigenen Sadhan, und dann hoffentlich noch Zeit habe zum Lesen. Der Rest der Zeit ist nur damit beschäftigt, Menschen zu treffen, also entweder Vorlesungen zu geben oder Menschen zu versuchen zu beraten, so gut wie man kann und wie so gut wie es einem das Gewissen ermöglicht. Und das geht manchmal bis Mitternacht und drüber hinaus. Und dann steht man morgens wieder auf, tut seine eigenen spirituellen Tätigkeiten und dann ist man wieder nur für ein Diener der anderen Menschen. Und natürlich erlebt man ganz viele Probleme, die auf einem zukommen. Ganz viele, man ist ja auch ein Mensch, der aufgesucht wird in Krisensituationen oft, nicht? Und sehr oft erfahre ich, dass Menschen von mir erwarten, dass ich ihnen Entscheidung abnehme. Das inzwischen tue ich das nicht mehr, sondern das war ein großer Fehler meiner unentwickelten Jugendzeit. Ich versuche ihnen aber zu helfen, erkenntnisvolle Entscheidung zu treffen. Und ja, und da, so aus meiner Privatpraxis kann ich euch sagen, habe ich gemerkt, in dem Augenblick, wo Menschen, die zu einem spirituellen Berater kommen, einfach ihre Anhaftung auf Krishna richten und bei Krishna Zuflucht suchen und Krishna dann im Herzen haben, geschehen Dinge, die sind unglaublich. Also Ehen werden gerettet. Ich will jetzt nur was wo sich der heutige Mensch Gedanken drüber macht. Leute bestehen Prüfungen. Manche Leute, für die es soweit ist, verlieren jedoch alle ihre materiellen Anhaftungen, indem sie plötzlich eine Fehlinvestition machen auf der Bank und sich das nicht erklären können und dann plötzlich sagen, jetzt stehe ich nackt da, jetzt habe ich nur noch Krishna. Also es ist wirklich und die finden es gut dann. Also das war jetzt super, dass das geschehen muss. Sonst wäre ich noch 1000 Jahre noch so weiter molocht vor mich hin. Nicht? Und so merkt man einfach, dieses Krishna im Leben zu verspüren und sagen wir mal, den Krishna-Pilgerplatz aufzusuchen, wo man von der spirituellen Energie Krishnas gezogen wird und wo man auch seine Anhaftung an die Materie verliert. Das ist immer die Lösung. Das ist immer die Lösung. Deswegen das Spirituelle, wenn ihr einen Punkt mitnehmen möchtet von Krishnas Erscheinungstag, lernt es eure Anhaftung, die so viel verzweigt, in die klebrige materielle Energie verteilt ist, die einen einfach mehr und mehr verstrickt, lernt es eure Anhaftung auf die wunderschöne Gestalt und die wunderschönen Aktivitäten Krishnas zu richten. Und ihr werdet sehen, wie euer Herz mit Liebe und Glück erfüllt ist, weil Krishna da gegenwärtig ist. Huh? Yes. Srila Prabhupada hat einmal etwas dazu gesagt, und zwar so früh wie 1968, in San Francisco. Ihr hatte zu den jungen Devotees, die noch etwas schwarze Ringe unter den Augen hatten, weil sie so schwarze Tätigkeiten, also materielle Tätigkeiten meine ich damit, getan haben. Ihr müsst eure Anhaftung zu Krishna entwickeln. Fangt am besten jetzt schon an. Ihr könnt es schaffen. Wir haben hier einige ernsthafte Studenten. Viele von denen in der Zuhörerschaft waren gerade also noch ziemlich verstrickt. Und wie Allen Ginsberg einmal sagte, ich empfehle allen, nach dem LSD-Trip den Hare Krishna-Tempel zu besuchen, um herunterzukommen und eine gute Landung zu haben. Das war die Hippie-Zeit, zu Deutsch gesagt, wo also Leute kamen, die also nicht unbedingt jetzt eine strikte spirituelle Praxis hatten. Ihr könnt eure Liebe für alles entwickeln, wenn ihr es nur versucht. Der Unterschied jedoch zwischen allem und Krishna-Bewusstsein ist, dass Krishna-Bewusstsein natürlich ist. Denn Krishna gehört nicht irgendeiner hat nicht irgendeine Religionszugehörigkeit. Krishna sagt, er gehört zu jedem. Wir sind alle ursprünglich verbunden mit Krishna. Wir haben es nur vergessen. Und fragt ein Devotee, ob Prabhupada, ist es möglich, das zu schaffen, unsere Anhaftung auf Krishna zu richten? Wir sind ganz schön angehaftet an andere Dinge. Prabhupada sagte, der Devotee fragt, ist es überhaupt in einem Leben möglich? Vielleicht fragt ihr euch das auch manchmal, wenn ihr an euer Herz schaut. Und Prabhupada sagt, warum nicht? Glaubt ihr, wir verschwenden einfach nur unsere Zeit mit diesem Vorgang? Warum ein Leben? In einer Sekunde kannst du es machen. Es braucht nur den richtigen spirituellen Prozess. Es ist nicht ein materieller Vorgang, der so und so viel Zeit braucht, wie eine Prüfungsabsolvierung. Es braucht einfach nur die richtige spirituelle Technik. Du musst wissen, wie du deine Anhaftung an Krishna entwickeln kannst. Und dann sagt er noch weiter. Geht er weiter. Du musst zunächst einmal sehr ernsthaft werden und sehr begierig. Dann ist es möglich. Und dann musst du als nächstes eine Haltung entwickeln, wo du nicht mehr dich selber bedienen willst, sondern wo du Krishna dienst. Krishna wird sich dann dir offenbaren. Du kannst diesen Vorgang des Dienstes zu Krishna beginnen und dann wird ein Tag kommen, wo Krishna sich vor dir hinstellt und sagt, so bin ich. Jemand, der diesen Geist des Dienstes entwickelt hat und zwar mit Liebe und Hingabe dient, wird Krishna verstehen können. Niemand sonst. Schon ein Kind kann Krishna verstehen, wenn es völliges Vertrauen und völlige Hingabe zu Krishna entwickelt. Vertrauen und Hingabe machen dich also qualifiziert, Gott zu verstehen. Wir verschwenden doch nicht unsere Zeit hier. Und sagt Prabhupada, wenn du in deinem Krishna-Bewusstsein Vollkommenheit erlangst, wirst du in die spirituelle Welt gehen und dann wirst du mit Krishna sprechen, genauso wie du jetzt mit mir sprichst. Also das ist der Prozess, ein einfacher Prozess. Es geht darum, Vertrauen in Krishna zu setzen und Krishna mit Hingabe zu dienen. Wenn wir in diesen beiden Aktivitäten uns qualifizieren, dann werden wir sicherlich das Ziel erreichen. Nun, wie kann man jetzt Vertrauen in Krishna entwickeln und Dienst zu Krishna entwickeln? Im spirituellen Leben gibt es zwei Wege. Der eine ist der mühsame und der andere der Weg der Anziehung. Der mühsame Weg ist, wenn man immer versucht, seine Pflichten zu erfüllen, sich seine spirituellen Übungen so einzubläuen. Jetzt mache ich das, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen. Der andere Vorgang ist der Vorgang, wo man sich angezogen fühlt zu Krishna und gar nicht anders kann, als an Krishna zu denken und Krishna zu dienen. Man muss sich mit Krishna anfangen, ausgiebig zu beschäftigen. Immer mehr und mehr und mehr über Krishna hören, sodass das Krishna-Bild im Herzen erscheint und man gar nicht anders kann, als ihm zu dienen. Die Gopis von Vrindavan drücken das aus. Sie sagen, jeder Mensch, der deine transzendentale Form sieht, wird dir gar nicht anders können, als dir zu dienen. Es gab einmal einen Poet, den vielleicht einige von euch gelesen haben, Emerson. Emerson, ein amerikanischer Transzendentalist, hatte ein Anwesen am Waldesrand und einen Kalb da, so ein Hobbykalb, und musste das natürlich jeden Abend wegen der Füchse und vielleicht auch herumstreuenden Wölfe in den Stall hineinbringen. Und einmal wollte er das Kalb reinbringen in den Stall, aber das Kalb wollte nicht. Hier ist Hermann aus Bayern. Du weißt, was passiert, wenn Kälber nicht reinkommen, wo rein wollen. Dann stemmen die sich so in die Erde. Und dann wollen die nicht, wie ein kleines Kind, nur dass sie eben vier Beine haben und nicht zwei Beine und schwer zu tragen sind, nicht? Und Emerson schob jetzt nach, holte seinen Neffen und das Kalb hatte also den richtigen Rambock in die Erde gewählt, die Rambockstellung und konnte also nicht rausgeworfen werden. Hatte vielleicht auch Tai Chi geübt und konnte nicht weggerückt werden. Emersons irische Magd aus Irland sah das, kam dann mit einem Topf von Milch raus und sagte, ihr Männersleut, seid dumme Leut. Nahm ihren Finger in die Milch, steckte den Finger in den Mund des Kalbes und ging dann mit dem Finger heraus, mit dem Finger in Richtung Stall. Das Kalb ging also jetzt nach und säuselte der nach, also säugte ihr nach und ging auf diese Weise sehr leicht in den Stall. Diese Geschichte hat eine tiefe Implikation für unser spirituelles Leben. Wenn wir uns einfach nur immer pushen, das werden wir können, wenn wir jung und dynamisch sind wie die Bhaktas. Aber wenn wir alt und werden, dann muss der Vorgang der Anziehung zu Krishna wirken. Unser Geist und unsere ganze Psyche wird sich irgendwann einmal dagegen stellen, dass man sich immer unter Druck setzt. Viele Mönche und viele in den Klöstern der Religion haben das gemerkt. Es gibt viele Mönchswitze, die ich hier nicht wiederholen möchte, weil sie etwas schlüpfrige Natur haben, gezeigt wird, wie diese Anziehung sehr, sehr stark sind. Und ich kann euch einen Mönchspruch sagen, der sehr geziemt ist. Brüder, senkt die Blicke nieder, um die Ecke kommt ein Mieder. Mieder ist aus dem Mittelalter eine Art, eine Kleidung für Frauen. Die Anhaftungen sind also noch im Herzen da und man muss jetzt die Blicke senken. Das ist die einzige Art und Weise, damit umzugehen. Brüder, senkt die Blicke nieder, um die Ecke kommt ein Mieder. Das ist also ein Mönchspruch aus der Vergangenheit, den ich auswendig gelernt habe. Ich war wahrscheinlich in der Zeit auch bei den Mönchen im christlichen Klöstern unterwegs. Die Anhaftung geht nicht weg, indem man einfach nur sich herumpusht und ins Kloster geht und diese Sache. Man muss die Anhaftung neu ausrichten auf Krishna. Und um das zu tun, ist Krishna erschienen und hat eben seine wunderbaren Pastimes ausgeübt. Den Shloka, den wir heute lesen, der sagt das. Um die Kraft seiner eigenen spirituellen Energie zu zeigen, nicht? Diese powervolle Anziehungskraft, manifestierte Sri Krishna nur für seine Spiele in der materiellen Welt eine geeignete Gestalt. Diese Gestalt versetzte sogar ihn selbst in Erstaunen und war der höchste Aufenthaltsort des Reichtums und des Glücks. Es wird beschrieben, dass sich Lord Krishna eines Tages in einer juwelenbesetzten Säule sah. Er sah die Spiegelung seiner wunderschönen Gestalt da. Und er sagte dann, wer ist das? Er ist so schön, dass ich selber gar nicht hinkomme, ihn zu umarmen. Dieser Ausspruch Lord Krishnas wurde wahrgenommen von Narada Muni, einem großen Devotee Krishnas. Und als Krishna in Dwaraka war und seine Pastimes als in Dwaraka ausübte, hat Narada Muni für Krishna ein Schauspiel, ein Theaterstück inszeniert. Und an diesem Theaterstück hat Lord Krishna war ein Schauspieler genauso, also so ähnlich so dage, also ausgestattet wie Krishna während seines Erscheins in Vrindavan. Und die haben dort auf der Bühne die Vrindavan-Lilas von Krishna gezeigt. Krishna sah das als König. Plötzlich sprang er auf, unterbrach wahrscheinlich die ganze Theatervorstellung, rannte nach vorne auf diese juwelenbesetzte Bühne und umarmte den Schauspieler, den Krishna-Schauspieler, der er selber war. So wunderschön. Die Gliedmaßen dieser Gestalt waren so schön, dass sie die Schönheit der Schmuckstücke erhöhten, die er an seinen verschiedenen Körperteilen trug. Es ist jetzt nicht so, dass die Schmuckstücke Krishna verschönerten. Krishna verschönerte die Schmuckstücke. Einmal kamen die Gopis zu Mutter Yashoda und sagten, Mutter Yashoda, dein kleiner Sohn geht immer in die dunklen Aufbewahrungsräume für unsere Butterprodukte und stiehlt die Butterprodukte, Joghurt und so weiter. Da sagte Mutter Yashoda, wie sieht er denn in der Dunkelheit? Ja, sagten sie, das sind seine hellen Schmuckstücke, die leuchten. Diese Saphire und Diamanten, die Krishna trug. Ja, sagte Yashoda, dann nehme ich eben die Schmuckstücke ab. Nein, sagten die Gopis, hatte überhaupt gar keinen Zweck. Krishnas transzendentaler Körper verleiht den Schmuckstücken erst ihren Glanz. Also, Krishna sieht immer. Es gibt dann im Chaitanya Charitamrita viele Texte, große Texte, die diesen Text erläutern. Und diejenigen, die gerne in Prabhupads Büchern lesen, es soll solche Menschen noch geben in der Hare Krishna Bewegung, bitte notiert euch Madhya Lila Kapitel 21, Text 101. Da erzählt in Krishna das Kaviraj ein bisschen über Krishnas Spiele. Shri Krishna vollführt viele Spiele, von denen die Spiele als Mensch die besten sind. Seine menschliche Gestalt ist die höchste transzendentale Form. In dieser Gestalt ist er ein Kuhhirtenjunge und steht in der Blüte seiner Jugend. Er ist auch ein ausgezeichneter Tänzer. All das eignet sich geradezu für seine Spiele als Mensch. Es gibt richtig Meditationen über Krishna, die gemacht werden, wo der Devotee sich in der Meditation vorstellt, wie Lord Krishna mit einem golden gleißenden Dhoti in den Wald von Vrindavan hineingeht. Krishna tanzt dabei und skippt. Ich weiß nicht, ob ihr das, könnt euch das vormachen, wie das geht, aber so, kennt ihr das? Kennt ihr auch so? Ja, und Krishna tanzt so in den Wald von Vrindavan hinein und übersät den Boden von Vrindavan mit seinen Fußabdrücken, auf denen der Blitz und das Feuerrad und der Lotus und andere Symbole abgedruckt sind und übersät den Boden von Vrindavan mit diesen Sachen. Und Krishna spielt dann auf seiner transzendentalen Flöte und zieht so die ganzen Devotees zu ihm an, die mit ihm im Wald von Vrindavan dann ihre Tätigkeiten ausüben. So, der Devotee versucht über diese Lilas von Krishna zu hören. Er will hören über die Musik von Krishnas Flöte, dass Krishna ein Büffelhorn trägt, dass Krishna Expert ist im Singen, dass er einen Duft hat, der von seinem Körper ausströmt, einen süßen Duft, dass er eine Faunfeder trägt, die Kühe hütet, nicht? Seine Devotees anschaut mit liebevollen Blicken. Hare Krishna, ihr Pilger, ihr seid angekommen. Und dass Der Devotee macht so seinen Geist, vertieft seinen Geist auf diese Weise in Krishna. Er denkt also an Lord Krishna. So, ich habe jetzt noch einen tollen Text für euch vorbereitet. Und der Devotee, der sich so im Geiste mit Krishna beschäftigt, erfährt langsam, wie sein Geist Krishna bewusst wird. Und er das wunderschöne Bild Krishnas plötzlich in seinem Herzen hat. Ihr wisst vielleicht, dass der Augenblick des Todes in spirituellen Kreisen als die Hauptexamination, das heißt die Hauptprüfung im Leben angesehen wird. Wisst, habt ihr davon schon gehört? Es gibt einen Shloka, der sagt, deine ganzen spirituellen Tätigkeiten werden geprüft werden im Augenblick des Todes. Wie weit bist du vertieft? Bis dahin hast du Zeit, deinen Geist zu vertiefen. Im Augenblick des Todes findet nämlich ein wichtiges spirituelles Prinzip seine Anwendung, was schon in diesem Leben gilt. Woran auch immer du denkst, dort wirst du sein. Wenn du zum Beispiel jetzt im Tempel bist und du denkst an Szenen außerhalb des Tempels, nützt dir dein Sitzen im Tempel wenig. Du bist effektiv außerhalb des Tempels. Wenn du aber außerhalb des Tempels bist und denkst an Krishna, die Devotees, Krishnas Erscheinungstag und bist intensiv in Krishna vertieft, feierst du ein besseres Jamashtami, als wenn du im Tempel bist. Ein interessanter Punkt, ne? Der Zustand deines Geistes beschreibt dein Leben, nicht dort, wo du deinen Po hin parkiert hast. Um es mal auf Norddeutsch zu sagen. Also und ein bisschen gehobener für die etwas. Dort, wo du in Gedanken bist, dort bist du in deiner Lebensqualität. Das ist ein ganz wichtiges spirituelles Prinzip. Deswegen tut ein spiritueller Mensch es vermeiden, seine Energie negativen Gefühlen zu geben, negativen Gedanken von Bitterheit und Frustration, weil man sonst in einem bitteren Ozean aus Bittergalle schwimmt. Der Devotee muss es schaffen, seinen Geist auf Krishna zu richten. So im Augenblick des Todes entscheidet dein Geisteszustand, wo du als nächstes hingehst. Das also dieses Prinzip wird dort zur Krönung gebracht, zur vollen Entfaltung. Und deswegen muss man in diesem Leben üben, den Geist in Krishna zu vertiefen. Ich wollte jetzt noch ein. Wie versucht denn ein Devotee in dieser Welt zu leben? Damit komme ich zum Ende. Ein Devotee in diesem Leben versucht, möglichst viel in Krishna vertieft zu sein. Und das tut er, indem er den heiligen Namen Krishnas nimmt, als seine Lieblingsmeditation. In den heiligen Schriften wird von Narada Muni gesprochen. Narada Muni war ein Sohn einer Dienerin. Er kam also aus verhältnismäßig einfachen Lebensverhältnissen. Er hatte aber das Glück, mit vier großen Seelen Gemeinschaft zu pflegen, den vier Bhaktivedantas, so werden sie identifiziert. Es waren die vier Kumaras, sagt man manchmal. Und er hat sich dann angezogen gefühlt zum Leben eines spirituellen Menschen. Die waren bei ihm zu Gast gewesen, zu Hause, und er wollte eigentlich dann mit ihnen ziehen, aber seine Mutter war alleinstehend, ihr Mann war wohl gestorben oder war jedenfalls nicht da, und bat ihn also noch zu Hause zu bleiben. Narada Muni tat das, seiner Mutter zuliebe. Aber nach dem Tod seiner Mutter ist er auf die Wanderschaft gegangen und hat sich vorwärts bewegt in seinem Leben. Er hat einen Wald aufgesucht, und im Wald ist ihm Krishna erschienen. Und nachdem Krishna erschienen war, verbrachte er seine restliche Zeit damit, über Krishna zu sprechen. Er beschreibt selber, wie ergriffen er war. Ich rezitierte die Namen des unbegrenzten Herrn schamlos überall. Ich erinnerte mich an seine glücksverheißenden und vertraulichen Spiele. Und ich wanderte durch die Welt, völlig zufrieden im Geist, frei von irgendwelchen Erwartungen und wartete geduldig auf den Tod, ohne auf irgendjemanden neidisch zu sein in dieser Welt. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, und was meint das? Er wartete auf seinen Tod, weil das ist ja eine, ich glaube, keiner von uns möchte sein spirituelles Leben damit verbringen, einfach nur auf meinen Tod zu warten. Was machst du? Ich warte auf meinen Tod. Das ist irgendwie keine Lebensvision. Das meinte damit, dass er betete, wann wird die Zeit kommen, wo ich ein direkter Gefährte meines Herrn werde? Wann werde ich teilnehmen können an Krishnas Spiele? Bitte, so sagte Narada Muni, beschütze mich vor dem Einfluss des Neides auf irgendjemanden. Ich möchte einfach mein Leben damit beschäftigt, zufrieden im Herzen zu sein und Krishnas heilige Namen zu chanten. Es gibt nichts Einfaches und Schöneres für einen Devoti, der sich absorbiert in die ewige spirituelle Welt und in sein spirituelles Leben hier schon antreten möchte, als Krishnas Gegenwart in seinem heiligen Namen zu spüren. Ich möchte euch wirklich inspirieren, pragmatisch an dieses Festival zu gehen. Wie könnt ihr Krishna in eurem Herzen bewahren? Es ist einfach, indem man seine heiligen Namen rezitiert und sich an seine glücksverheißenden Aktivitäten erinnert. Vergesst bitte nie, das spirituelle Leben ist eine Frage der Vertiefung. Der Vertiefung im Sinne von Versenkung oder des inneren Absorbiertseins. Das ist Bhakti. Bhakti ist nicht eine protzerische Zurschaustellung eines neu gewonnenen Lebensstiles, dass man sich anders kleidet und anders aussieht. Bhakti muss eine innere Wandlung im Herzen hervorrufen, wo der Devotee einfach demütig und bescheiden in Krishna und seine Aktivitäten absorbiert ist und auf diese Weise sein Leben in dieser Welt führt. Gut, ich möchte noch abschließend sagen, ich bin der festen Ansicht, dass wir in eine wichtige Zeit gekommen sind. Ich möchte das jetzt nicht von der materiellen Seite beleuchten, also sagen, was alles in der Welt schief geht und so weiter. Das ist, finde ich, keine gute Motivation, denn die Welt war immer schief. Sie wird immer schief sein und da hat sich grundsätzlich nie etwas verändert. Geburt, Alter, Krankheit, Tod, das sind die ganz sicheren Dinge, die wir in dieser Welt erleben werden. Geburt, Alter kommt sicher, Krankheit, ja, sogar. Und der Tod ist auch was Sicheres, also sagt man sogar in Deutsch, so sicher wie der Tod. Das war immer so. Das ist nicht erst jetzt so mit all den Weltverschwörungs... da gibt's ja einige, die sich noch dafür begeistern können. Wir sind in einer wichtigen Phase, dass wir uns in unserer Bewegung, unser internationaler Versuch für die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein, so will ich mal humorvoll dazu sagen, muss ich jetzt einfach fragen, inwieweit sind wir Krishna-bewusst? Jeder Einzelne sollte sich fragen, inwieweit spüre ich Krishnas Gegenwart in meinem Herzen? Inwieweit ist da Liebe da und Freiheit von Missgunst und Bitterkeit und Schuldzuweisungen und all diesen Dingen, die ein Psychologe viel besser erklären kann als ich. Inwieweit ist da Nektar in meinem Herzen? Inwieweit habe ich eine spirituelle Vision, die mich total inspiriert, sodass ich am Morgen gar nicht im Bett bleiben will oder kann? Das muss man sich fragen. Und diese Vision, diese spirituelle Vision kann so leicht kommen, wenn man einfach Krishnas heiligen Namen repetiert und da reingeht. Ich habe gestern gesehen, wie die Devotees gechantet haben mit dem Gopinath zusammen und dem Gadadha und gelacht haben und gelächelt haben. Und die Gäste, die das erste Mal da waren, Unglaublich. Heute habe ich Theo, unser Theo ist gerade wieder gekommen. Übrigens, herzlich willkommen, Theo. Ich kam so, ich hatte auch ein bisschen verspäteten Anfang heute Morgen und kam dann so in den Kirtan rein und musste auch mich erstmal am Rand stellen und normalerweise bin ich ja auch in der Mitte. Und wow, das ist aber eine tolle Energie und sah so zum Theo rüber, du, das ist gut hier, eine gute Atmosphäre. Und Theo ist noch so ganz gepackt von dieser Energie, die da in einen reingeht. Ja, Krishna Kirtan, das ist einfach eine andere Sache. Nicht? Das stellt einen auf, sagt der Schweizer. Da geht einfach eine spirituelle Kraft in einen rein und so weiter. Ja, ihr lieben Gäste, ich kann euch gut verstehen, wenn ihr euch manchmal, wenn die Devotees so tanzen, die Insider, so ein bisschen am Rande stellt. Seht es denn als ein soziologisches Studium, wie die spirituelle Energie normale Menschen verwandeln kann. Hare Krishna. Ja. Weil da ist Krishna plötzlich gegenwärtig im Leben. Oder wenn wir über Krishna hören und uns wirklich vertiefen können, mir ist klar, dass am Morgen ist man ein bisschen müde, manchmal noch die Morgenmüdigkeit. Aber wenn man sich vertiefen kann in den wundervollen Krishna, dann ist einfach im Herzen die spirituelle Energie da. Und wir sollten einfach sagen in unserem Leben, ich habe genug so ein halbseidener Devotee zu sein, so ein Scheinspiritualist, der nach außen hin, das ist aber in seinem Herzen gehen genau die Abläufe wie dem materiellen Leben zu. Ich will jetzt einfach ernsthaft in meinem spirituellen Leben Krishna im Herzen haben. Es ist sehr wichtig, diese Entschlossenheit. Und diese Entschlossenheit kann geboren werden an den Festtagen des Herrn. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass die Festtage des Herrn, wie Jamashtami, Mutter der Hingabe sind. Hier kann das geboren werden, diese Entschlossenheit und diese Inspiration. So wünsche ich euch in diesem Sinne ein ganz fantastisches Jamashtami-Festival. Möge Krishna in eurem Leben und Herzen erscheinen und ihr glücklich werden im Krishna-Bewusstsein und dieses dann mit in die Welt hineinbringen und euren Freunden und Leuten, die mit euch verbunden sind, einen spirituellen Hinweis geben können durch euer eigenes Beispiel. Ja. Hare Krishna, das war meine Jamashtami-Message. Alles Liebe und Gute. Jetzt müssen wir sehen, bevor ich Fragen annehme, möchte ich eine Anfrage an die Pujaris machen. Kalpavasini, kannst du mal Goloka fragen, wann es gleich wird sich der Altar öffnen und wir wollen kurz fragen, wann das soweit ist, um zu sehen, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Ja, Saskia, weißt du, wann der Altar aufgeht? Kalpavasini kriegt es gerade raus. Gut, dann will ich in der Zwischenzeit sehen, ob eine Frage da ist, Gora Shiromani. Sofort, Kalpavasini. Halbe Stunde noch. Gut. Dann würde ich sagen, tun wir noch ein paar Fragen beantworten und dann singen wir noch was Schönes. Gaurab Shiromani stellt eine wichtige Frage. Wie ist es zu verstehen, dass hier in diesem Text gesagt wird, dass Krishna eine Form annimmt, die sich eignet für seine Spiele. Es scheint ja fast so, als würde der unpersönliche Herr eine Form wählen, aber im Grunde genommen formlos sein. Nun, es wird so, dass von all den Spielen, die Krishna tut, oder all den Aktivitäten, die Krishna tut, Krishna eine besondere Aktivität und Form wählt. Jetzt will ich das mal illustrieren. Krishna zum Beispiel schöpft die materielle Welt, die geht aus ihm hervor. wie so kleine Blasen, Luftblasen, die aus einem Menschen, der unter Wasser ausatmet, so aus ihm hervorgeht. Das ist eine Form, die er die Welt schafft. Krishna ist in den Vaikuntha-Planeten in einer majestätischen Form gegenwärtig. Das ist eine Form, in der Krishna auch gegenwärtig ist in dieser Welt. In der Krishna erscheinen könnte. Aber Krishna wählt von allen Formen, die er hat, diese Krishna-Form, wo er seine lieblichen Spiele ausführt. Es ist eine Form, die sehr viel Nähe darbringt. Eins ist ein Gefährte von Krishna, der Madhumangal, zu Krishna gekommen und hat gesagt, Krishna, die Leute sagen, du hättest den Kalia-Dämonen, die tausendköpfige Schlange, beseitigt, indem du auf ihren Schlangenhäuptern getanzt haben. Krishna, die Leute sagen, dass du den Govardhan-Berg auf deine Hand emporgehoben hast. Aber das ist nicht so. Krishna, es ist vielmehr so, dass weil ich meine Mantren gechantet habe, deswegen konntest du siegreich über Kalia werden. Und als du den Govardhan-Berg emporgehoben hast, hattest du ja, wenn du ehrlich bist, die Hilfe der Kuhhirtenjungen, die mit ihren Stöcken nachgeholfen haben. Ne? Deswegen gib bitte nicht so an. Das ist eine besondere Art, mit Gott umzugehen, wie ihr zugeben müsst. Das ist eine Art, die nur dann verständlich wird, wenn man in den höchsten Bereich der Freundschaft hineingeht, der Liebe hineingeht. Das ist eine Respektlosigkeit. Stell dir das mal vor, das würde man bei der russischen orthodoxen Kirche, also im interreligiösen Dialog, würde man sagen. Also jetzt wird der Vertreter der Hindu-Religion aufgerufen, Herr Satchinandan Swami. Er spricht ein Gebet seiner Tradition. Sagt er, ich will jetzt euch was sagen, liebe interreligiöse Zuhörenden. Alle Kameras bitte sich auf mich richten. Jetzt kommt das Gebet der Gebete. Gott, gib bitte nicht so an. Was du tust, passiert durch andere Kräfte als deine eigenen. Die Leute würden einen raufwerfen. Wir haben einen Atheisten hier eingeladen in der Gewand eines würde man nicht verstehen können. Den Gewand eines Hindu-Mönches, das war ein Fehler. Wir möchten uns von diesem Satchinandan Swami distanzieren. Und lieber einen anderen Hindu-Mönchen sagen, und der Hindu-Mönch sagt, O allmächtiger Herr, der du bist in den Vaikuntha-Welten, von dir gehen die Welten aus und du beherrschst sie. Oh ja, das klingt richtig. Um diese Art der Bhakti, diese Nähe, die im Königreich der Liebe zu verstehen, gibt uns Srila Prabhupada das Beispiel von einem bekannten Minister, einem englischen Minister, Premierminister, Gladstone hieß er noch, der glückliche Stein, also Gladstone. Der wurde tatsächlich, als England eine imperialistische Weltmacht war, zum 18. Jahrhundert, und Anfang des 19. Jahrhunderts, ist vielleicht besser gesagt, da wurde er von einem Minister eines anderen Staates aufgesucht, der sich um einen größeren Kredit bemühen wollte. Und der Sekretär sagte dem Minister, er müsse noch warten. Gladstone sei sehr, sehr beschäftigt in einem total wichtigen Meeting. Treffen, am Gespräch, sagt man, glaube ich, in Deutsch, zu einem Meeting. Der Minister wurde nach einer Stunde ein bisschen unruhig, weil er hatte genau festgesetzte Abflugzeiten, nicht? Und irgendwann einmal spähte er so durch die Tür herein, um zu sehen, um vielleicht so ein kleines, ich bin hier und mein Fluch was sah er? Gladstone war auf den Knien. Er schwitzte mit hochroter Birne, also kann man nur so sagen. Händen. Er keuchte atemlos und auf ihm herauf saß also sein Enkel. Schwang ihm die Haxen in die Seiten. Schneller, schneller, schneller! Und dann galoppierte der Gladstone noch einmal mit großer Geschwindigkeit, völlig fertig schon, um den Tisch herum, nicht zu einer weiteren entscheidenden Runde. Der Minister wusste, das ist ihm ein wichtigeres Treffen und ein wichtigeres Gespräch als mit mir. Er musste seinen Fluch dann verändern wahrscheinlich. Das ist Krishna, dieser Krishna, Vrindavan Krishna, diese liebliche Form Krishnas, der mit seinen Devotees in den verschiedenen Rasas einen liebevollen Austausch pflegt. Der ist der Krishna, den wir verehren, mit großer Liebe und großer Hingabe. Und das ist dieser Krishna, der in dieser Form ist Krishna erschienen in dieser Welt. Das hat er ausgesucht. Er hätte alle möglichen Arten der Gottesentfaltung suchen können, aber das war die, die er hat. Diese Formen existieren ewig. Krishna hat so viele verschiedene Formen. Und das ist für die Bhaktas von Krishna die Lieblingsform und Lieblingslila, weil da eine Nähe möglich ist, eine größere Nähe. Wenn der Minister sich dem Gladstone auch noch auf den Rücken gesetzt hätte, dann hätte Gladstone vielleicht einen Wächter mit Maschinengewehr geholt, nicht? Der sich der Sache den eine starke Verwarnung gegeben hätte. Nur jemand, der sehr nahe ist, kann so eine Lila haben. Gut, sind noch andere Fragen da? O Beste unter den Krishna Bhaktas. Adi Shesh Prabhu.
Du hast darüber gesprochen, dass Narada Muni über die Glückreisen und das Spiel Krishnas meditiert. Vielleicht könntest du noch ein kleines Spiel Krishnas uns erzählen.
Narada Muni hat eine Krishna-Erfahrung aus eigener Erfahrung gemacht. Narada Muni, da horchen jetzt alle, die begeistert für Musik sind, auf. Narada Muni ist in seinem spirituellen Werdegang durch eine sehr interessante Phase hindurchgegangen. Er konnte am Anfang nicht richtig singen. Eines Tages kam Narada Muni, der ein ganz großer Heiliger ist, der nicht an einen irdischen Körper gebunden ist, auf seiner Wanderung durchs Universum durch eine Stadt. Und in dieser Stadt, einer wunderschönen Stadt, sah alle Einwohner mit verkrüppelten Körper. Manche hatten die Schulter hier und sahen wie der Glöckner vom Notre Dame aus. Andere sahen aus wie das Phantom der Oper. Ich muss mich jetzt an Theos Reklame schaffen erinnern. Wie kann man noch aussehen? Wie Frankenstein sahen andere aus. Gibt's das auch schon auf der Bühne? Kommt noch, ja. Und so sahen die alle fürchterlich und also mit halbem Gesicht aus. Und Narada Muni sah diese Stadt und dachte, da sollen doch eigentlich ganz andere Leute drin wohnen und fragte denn, wer wohnt denn hier? Und daraufhin sagten die Leute, oh Narada Muni, du hast sehr viel mit unserer Veranstaltung zu tun. Was? Sagte Narada Muni. Ja, wir sind die personifizierten Ragas und Raginis. Das sind die richtigen Tunes, die richtigen Melodien. Und weil du die so krumm und schief singst und so ein machtvoller Heiliger bist, der sehr einflussreich ist, sind wir jetzt verunstaltet. Nicht? Das ist also ein Verbrechen an der Musik, so würde es der Europäer ausdrücken. Aber im Indischen geht man halt noch weiter. Das seht ihr hier. Das ist ein Verbrechen an den Ragas. Srila Prabhupada sagte einmal, wenn wir singen, wir müssen die richtigen Tunes wählen. Zum Morgen sollte man zum Beispiel wählen. Und nicht irgendwas, also so andere Abendtunes, ne? So, das ist ein, ja, sagt er, Radhamundi, es tut mir ja fürchterlich leid, also ich kann eben nicht so gut singen. Ja, dann lern das gefälligst, sagten die Ragas. Nur so kannst du uns zu unseren wohlgestalteten Körpern zurückführen. So, Narada Muni ging dann ernsthaft in die Lehre. Er suchte Saraswati auf, die Göttin der Musik, und lernte von ihr auf der Veena zu spielen und wunderschön die Ragas zu singen. Nachdem er gesungen hatte, ging er nach Vrindavan und wollte seine Kunst Krishna darbringen. Krishna saß zu dem Zeitpunkt, als Narada Muni in Vrindavan eintraf, auf einem wunderschönen Thron, begleitet von seinen Devotees. Narada Muni sah ihn, und als er Krishna sah, wurde sein Herz von großem Hingabe ergriffen. Und er sagte: Mein Herr, ich habe singen gelernt und ich wollte dir als Ersten meine Singkunst darbringen. Hoffentlich gefällt sie dir. Ich habe große Vergehen an der Musik gemacht und bin jetzt soweit, richtig zu singen. So, Krishna saß mit Radharani da und hörte sich das Singen von Narada Muni an. Es war so schön, dass Krishna sich bei den Liedern der Hingabe, der schloss die Augen und er schloss die Augen und er ging hin und her zum Rhythmus. Und dann geschah etwas, was Narada Muni nie vergessen konnte. Krishnas Herz schmolz vor Liebe. Und sein ganzer Körper schmolz dahin mit Radharani und wurde ein Liebesfluss. Ja, solche Dinge gibt es in der spirituellen Welt. Ein Fluss der Liebe, der dann in diese Welt hineinfloss als Mutter Ganga. Ne? Badet in der Ganga, Kinder. Badet in der Ganga. Ne? Die Ganga gibt Liebe zu Krishna, wenn man in ihr badet. Yes? Besonders in Mayapur, da ist der beste Spot, die beste Stelle. Besonders am Tage von Gopunim, dann ist der, also dann, wenn es da nicht funktioniert, dann funktioniert nichts. Ja, Narada Muni war natürlich, dass sie, was ist jetzt los? Krishna wird ein, Krishnas Form verschwindet und wird ein gleißender Strom aus Liebe. Unglaublich. Dann nahm Krishna wieder die Form an und sagte: Du hast so schön gesungen. Geh jetzt durch die Welt, von Planet zu Planet, Universum zu Universum und sing über meine transzendentalen Spiele zu den Menschen dieser Welt. Und geh als Erstes zu der Stadt der Ragas und Raginis, die brauchen Heilung. So ging Narada Muni zu dieser Stadt, setzte sich am Eingang der Stadt hin und spielte, wie spielt man die Veena nochmal? Also, ich glaube mehr so. Spielt es wunderschön. Kamen die Bodies wieder ins Gleichgewicht, kamen die Körper wieder hin und die Ragas und Raginis waren sehr dankbar. Das ist zum Beispiel ein Lila, über das Narada Muni wohl meditiert, weil es eben in seinem direkten Erfahrungsbereich liegt. Ne? Hare Krishna. Nityananda Priya. Aus religionswissenschaftlicher Betrachtung, also ich weiß nicht, wo du, also wenn das an der Uni erzählt wird, ist das schon sehr gut. tut sich Krishna dem jeweiligen Bewusstseinszustand der Menschen entsprechend inkarnieren. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur spricht auch darüber, dass Krishna erscheint auf den verschiedenen Ebenen, um die verschiedenen Lebewesen zu erheben. Auch die Amphibien, also die Fische, und überall erscheint er und erscheint dann in seiner letztendlichen ursprünglichen Form, um uns Menschen anzuziehen. Es wird schon gesagt. Krishna spricht darüber in der Bhagavad Gita aus eigenen, in eigenen Worten. Er sagt, Yeya tamang prapadyante, in dem Maße, wie sich jemand mir ergibt, so erscheine ich. Krishna passt sein Erscheinen seine Erscheinungsform schon unserem Bewusstseinsstufe an. Sogar jetzt, während wir als Krishna-Bhaktas versuchen, ihm zu dienen, wird uns Krishna in einer Weise erscheinen, die für uns passend und ansprechend ist. Ich kann das aus meinem eigenen Leben beschreiben. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich sehr, sagen wir einmal, einen inneren Zorn in mir spürte. Eine große zornige Periode war das. Ich hatte durch meinen gesellschaftlichen Umgang und durch entsprechende Literatur die Ansicht, dass die Art, wie die materialistische Gesellschaft geführt wird, irreführend ist und volksverdummend und dass die Menschen eigentlich um ihr wirkliche Freiheit gebracht werden, indem sie in eine Scheingesellschaft gesteckt werden, wo sie unglaublich versklavt sind. Ich weiß zum Beispiel, ich war ja jetzt in Amerika und die Amerika reden an jeder Straßenecke über Freiheit und dass sie das beste Land und die Welt regieren können durch ihre Werte, nicht? Und sind sehr stolz, in einem sehr freiheitlichen Land zu leben. Aber wenn du sie mal anschaust, nur damit die überleben können, müssen die so stark arbeiten. Die haben, der Durchschnittsamerikaner, der hat, höchstens 2 Wochen Ferien. Die sind getrickt worden von den Machern der Gesellschaft. Die arbeiten so hart und hart und hart, fürchterlich. Die sind überhaupt nicht so frei. Anyways, ich hatte da sehr viel Zorn im Bauch und kann mich noch deutlich daran erinnern, in Kunst wurden wir dann beauftragt, auf dem Gymnasium, eine Collage zu erstellen, die unser Lebensziel und unseren Lebensethos zeigte. Und ich hatte dann eine Collage erstellt, ich weiß noch, es war eine wichtige Arbeit, wo lauter Hände und Augen alle in eine Richtung zeigten und schauten. So, wenn du das sahst, das Bild, war es fast wie so ein Sog, alles zeigte in eine Richtung, nämlich auf den Eingang einer alten Villa, einer erleuchteten Villa, und in diesen Eingang wollte ich das hineintun, um das es mir ging in meinem Leben. Das war die Idee. Nun, ich wusste nicht, worum es mir ging. Eigentlich wollte ich zuerst die Stones da reintun und ihr Lied I Can't Get No Satisfaction, weil ich so zornig war. Das war also die erste Idee. Dann habe ich gedacht, ein explodierendes Gebäude bringe ich da rein. Das Gebäude unserer Gesellschaft. Das fand ich auch nicht gut. Vielleicht einen schönen Sandstrand mit Sonnenuntergang. Mal was Positives. Also Ferien machen, ins Exil ziehen. Aber alles war es nicht. Und dann musste ich das abgeben. Und ich weiß noch genau. Und ich musste, um nicht durchzusegeln, denn ich wollte auf keinen Fall durchsegeln. Also da war ein bestimmter Grund. Es hatte mit einer Freundschaft zu tun. Hare Krishna. Ich musste da also irgendwas hinbringen. Und mir war jetzt schon, bei der Collage schneidet man dir was aus, etwas aufgefallen. Ich hatte immer gedacht, nein, das nehme ich nicht. Das kann ich nicht nehmen. Nein, nein, das kann ich nicht nehmen. Doch, nimm es. Nein, nein, das kann ich nicht nehmen, das ist zu viel. Doch, nimm es, sagte. Irgendwann habe ich denen gesagt, das nehme ich jetzt. Und dann bin ich mit der Schere reingegangen. Viermal, habe es in den Eingang geklebt und bin zur Kunststunde gegangen, zur Prüfung. Die ganze Klasse kam her zu meinem Bild und der Lehrer schüttelte den Kopf. Was hast du denn da reingetan? Und wisst ihr, was ich reingetan habe? Wen ich reingetan habe? Lord Nisshinadev. Lord Nisshinadev war gerade in einer etwas intensiven Situation. Er hatte gerade Hiranyakashipu auf dem Schoß und so weiter. Ich weiß, der Herr von Starken fragte, was hast du dir dabei gedacht, bitteschön? Ich habe gesagt, das Göttliche ist immer siegreich über das Materielle. Das ist mein Lebensinhalt. Das ist, was ich ausdrücke. Hare Krishna wusste ich nicht zu der Zeit. Ich wusste nicht mal Jai Nisshinadev. Ich wusste nur, Krishna hatte sich auf eine für mich damalig akzeptierbare Form gezeigt in meinem Leben und war das Zentrum meines Lebens. Und danach ist mein Schicksal im Galopp in Richtung spirituelles Leben gelaufen. Das ging sehr schnell. Traf ich als nächstes Ravi Shankar, der Musik, dem Sitar-Spieler, und der spielte ein Alap, hat sich so eingespielt im Hamburger Audimax, und ich hatte zu der Zeit Violine gespielt und wollte immer so schön spielen, konnte aber nicht. Habe ihn gefragt, wie kann man so schön spielen wie du, Ravi Shankar? Ja, sagt er, da musst du unsere Philosophie studieren. Ja, das mache ich sofort. Was soll ich lesen? Die Bhagavad Gita, mein Junge. Und so kam ich dann an die Bhagavad Gita. Dann ging alles sehr schnell. Krishna ein bisschen durch Ravi Shankar gewirkt. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam in ein natürliches Ende. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir ein bisschen singen, bis der Altar aufgeht. Diejenigen, die für vielleicht nochmal kurz, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, aber kommt bitte möglichst innerhalb 10 Minuten zurück, denn dann wird der Altar sich öffnen. Hier ist nochmal unser, wisst, ja? Oh ja.